Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Draw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Anlässlich des Equal Care Day letzte Woche und dem Weltfrauentag am 8. März widmen wir uns heute im Podcast nach dem Thema Geld gleich nochmal einem sehr wichtigen Thema, und zwar der Arbeit. Fast 50% der erwerbstätigen Frauen in Österreich sind in Teilzeitjobs. Bei den Männern sind es im Vergleich knapp 10%. Die bezahlte Arbeit findet also für die Hälfte der Frauen in Erwerbstätigkeit in Teilzeit statt, was am Papier ja auch die Vereinbarkeit aus Beruf und Familie realisierbar machen soll. Im Umkehrschluss bedeutet es aber natürlich auch, Frauen verdienen in diesen Teilzeitjobs viel weniger und sammeln somit auch viel weniger für die Pensionszeit an. Und Frauen leisten nebenbei auch noch den Großteil der unbezahlten Arbeit, also Kinderbetreuung, Hausarbeit, die Pflege von Angehörigen, Freiwilligenarbeit und ja auch Selbstversorgungsarbeit. Diese Arbeit ist zwar unglaublich wertvoll und systemerhaltend, geschieht aber immer noch unentgeltlich. Das heißt, eine Frau, die 2 oder 3 Kinder hat, mehrere Jahre zu Hause war, später dann in Teilzeit arbeitet und vielleicht irgendwann dann auch noch die Pflege der Angehörigen übernimmt, ist in der Regel also entweder finanziell sehr stark abhängig von ihrem Partner und oder läuft im Alter dann tatsächlich Gefahr, von Armut betroffen zu sein. Denn der Gap zwischen den Pensionen liegt sogar bei 40% zwischen Männern und Frauen. Es sind also tatsächlich prekäre Arbeitswelten, in denen wir uns als Frau da sehr häufig bewegen. Mein heutiger Interviewgast, Manuela Vollmann, ist seit 30 Jahren Geschäftsführerin des ABZ Austria, eine Non-Profit-Organisation für Gleichstellung am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft. Vereinbarkeit, Karenzmanagement, Diversity Management, lebensphasenorientiertes Arbeiten, all das sind Themen, mit denen sie sich intensiv beschäftigt und für die sie sich mit ihrer Arbeit mit sehr viel Power einsetzt. Für Manuela ist die aktuelle Gesundheitskrise auch eine Krise der unbezahlten Arbeit. Und gleichzeitig wird jetzt plötzlich viel sichtbar, was einfach dringend verändert werden muss. Wie zum Beispiel unser Bildungssystem oder das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen. Aber auch die Einführung von Modellen, die in anderen europäischen Ländern schon lange existieren und auch gut funktionieren. Wie zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle, lebensphasenorientiertes Arbeiten. Manuela Vollmann ist selbst Mutter einer 32-jährigen und einer 16-jährigen Tochter und weiß, wie herausfordernd das Thema Vereinbarkeit in der Praxis ist. Sie selbst lebt übrigens schon seit Jahren das Modell des Jobsharing. Ihre Geschäftsführerinnenposition teilt sie also mit einer anderen Frau. Ein sehr, sehr spannendes Interview zu einem, ja, sehr politischen und gleichzeitig so wichtigen Thema. Denn wir Frauen sind es, die davon in der Praxis betroffen sind, auch wenn wir vielleicht jetzt davon noch nichts spüren können. Alle Infos zu Manuela Vollmann und zum Angebot des ABZ Austria findest du natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes. Schön, dass du da bist. Deine Mastermom, Ruth. Ja, herzlich willkommen bei meinem Podcast, liebe Manuela.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, Ruth, dass ich da sein kann.
Manuela, du bist jetzt fast schon 30 Jahre, glaube ich, Geschäftsführerin des ABZ Austria. Unglaublich.
Ja, unglaublich,
das ABZ ist eine Non-Profit-Agentur und steht für Arbeit, Bildung und Zukunft. Das heißt, es geht im ABZ sehr viel um das Thema Gleichstellung der Frauen am Arbeitsmarkt, um Vereinbarkeitsthemen, um Lifelong Learning, aber auch um Integration und neue Arbeitswelten wie die Digitalisierung. Also ein ganz, ganz großes Themenfeld, um das ihr euch kümmert.
Ja.
Und du hast als Geschäftsführerin eine Besonderheit. Du hast nämlich wirklich auch Job-Sharing selbst praktiziert, das heißt die Geschäftsführerposition aufgeteilt. Stimmt das?
Ja, das schon fast mehr als 20 Jahren. Also noch zu einer Zeit, wo das niemand Top-Sharing genannt hat und wo es diese Modelle wahrscheinlich auch, ich würde fast sagen, europaweit auch nicht sehr stark gegeben hat. Was ja jetzt sich gerade oder auch in den letzten 10 Jahren sich schon sehr verändert hat. Aber dazu können wir eh später noch kommen.
Da warst du tatsächlich Vorreiterin. Ja. Und du warst auch, deswegen freut mich diese Folge halt besonders, du warst tatsächlich auch meine erste Chefin. Und hast mich, als ich aus dem Studium frisch gekommen bin, da sozusagen ja, meinen ersten Job gegeben und mich tatsächlich auch mit dem Thema Frauen und Frauenlebenswelten so ein bisschen eingeführt. Also es freut mich sehr, dass sich dieser Kreislauf heute da auch ein bisschen schließt und du heute im Podcast bist.
Das freut mich auch, liebe Ruth. Das ist auch ein schönes Kompliment für mich, wenn du das so sagst.
Ja, wir Frauen, wir leben noch immer in sehr, auch wenn es manchmal gar nicht so scheint, aber doch in sehr prekären Arbeitswelten teilweise noch, ja. Und Frauenarmut ist ein ganz, ganz großes Tabuthema unserer Gesellschaft, das noch viel zu wenig Aufmerksamkeit eigentlich bekommt, ja. Wie siehst du das in deiner Arbeit? Du arbeitest viel mit Frauen in diesem Bereich. Wie ist für dich die Lage derzeit?
Ruth, du hast völlig recht, wenn man so gesamt auf die Frauen und auf Erwerbsarbeit oder auf Arbeit im Gesamten, nämlich nicht nur Erwerbsarbeit, schaut, muss man wirklich sagen, Frauen leben in sehr prekären Situationen. Warum sage ich das? Als ich vor 30 Jahren, wie du es ja heute schon angekündigt oder gesagt hast, begonnen habe, auch dieses ABZ Austria gegründet und die ersten Projekte, da haben wir eigentlich da, ein großes Problem gehabt, weil Frauen, die mit denen wir gearbeitet haben, wollten schon damals ihre Erwerbsarbeit mit ihrem Privatleben oder auch mit ihrem Familienleben verbinden. Und wir sind draufgekommen damals, oder auch ich, dass es kaum Teilzeitjobs gibt. Es hat keine Teilzeitjobs im Endeffekt gegeben. Also vor 30 Jahren war es hauptsächlich so, oder auch die Generation unserer Mütter oder meiner Mutter, ja, die Generation, die haben entweder voll gearbeitet oder gar nicht. Insofern ist die Teilzeitschiene, und jetzt haben wir fast 50% der Frauen, der erwerbstätigen Frauen, zwischen 15 und 60 in Teilzeit. Und wenn du das Thema hernimmst, dann sind wir sehr stark beim Armutsthema. Dass diese prekären Situationen von Frauen nicht, weil sie Teilzeit arbeiten wollen und weil sie dadurch ihr Bedarf, Vereinbarkeit, Familie und Beruf gut hinkriegen, zum Teil, das sei ihnen unbenommen. Wir Frauen wollen nicht Kinder kriegen, um sie danach nicht auch aufziehen oder sie auch wachsen zu sehen. Ja? Aber Tatsache ist, dass durch diese Teilzeitgeschichte die prekäre Situation auch in der Pension, auch nach der Erwerbsarbeit, angelegt ist, weil Sozialsysteme sind darauf abgestellt, unter anderem die Pension, dass ich Erwerbsarbeitszeit in ausreichendem Maße haben muss, mit ausreichend vielen Stunden, die ich sozusagen auch angestellt werde, damit ich nicht in die Armut kippe. Das wäre sozusagen auch ein bisschen, da müsste man das gesamte Sozialsystem umstellen, was ich nicht so schlecht finde. Also ich denke, Corona wird, ich bin da auch realistisch, nicht sofort und nicht nächstes Jahr und nicht übernächstes Jahr, aber wir werden durch diese gesamte Krise, die wir gerade haben, und es ist nicht nur eine Gesundheitskrise, es ist die größte Gesundheitskrise, die wir hatten, aber es ist auch die größte Krise der Erwerbsarbeit und der unbezahlten Arbeit, glaube ich. Und diese Ungleichheiten, die wir auf Geschlechtersituation, zum Beispiel das mit Teilzeit, habe ich nicht gesagt, noch Männer arbeiten, glaube ich, maximal, wenn jetzt die Zahl so stimmt, nagel mich bitte nicht fest, aber ich glaube so rund 10%, wenn überhaupt. Also da gibt es einen großen Gap zwischen Frauen und Männern, dass wir da wirklich gut hinschauen müssen, dass das Corona uns zeigen wird, dass wir da eine neue Vereinbarung, dass wir das neu verhandeln werden müssen. Mhm. Verhandeln heißt für mich, dass diese unbezahlte, diese wertvolle unbezahlte Arbeit, die Gesellschaft und Wirtschaft braucht, anders verteilt werden muss, aber auch einen anderen Wert bekommen muss. Und ich glaube, wir haben jetzt ein Window of Opportunity, da noch einmal hineinzustoßen und da wirklich auch politisch, auch mit Verbündeten in der Wirtschaft, glaube ich, dieses Window, dieses Fenster auch zu nutzen.
Bei unbezahlter Arbeit sprichst du jetzt vor allem die Kinderbetreuungszeiten an oder was fällt da alles rein?
Noch vieles mehr. Also Kinderbetreuung ist einmal klar. Ja? Wir haben keine Ganztagsschulen in Österreich, sind wir gleich ganz stark drinnen, weil Kinder sind ja nicht nur im Kindergartenalter zu betreuen oder zu begleiten. Also ich sage immer, also bis 14, 15 ist es sehr aufwendig. Danach kann man ein bisschen die Zügel, finde ich, loslassen oder auch die Kinder mehr einsetzen, auch im Sinne von, sie sind ein Teil der Familie und ja, Hausarbeit, ja, der zweite Faktor. Also den Geschirrspüler einräumen, einkaufen gehen und putzen ist auch unbezahlte Arbeit. Und da kann man zum Beispiel die Kinder dann schon ein bisschen mehr und mehr mit einbeziehen, bin ich der Meinung. Also man kann die Zügel loslassen, aber auch sie einbinden. Das finde ich auch ganz wichtig, weil dieses Mittun in Gemeinschaft, wie Familie auch ausschaut, egal, ja, Mütter, Väter, egal, Patchwork-Familien, dass das auch etwas macht mit uns und mit der zukünftigen Gesellschaft. Ich finde, das soll sein, nicht im Sinne auf Druck machen, aber sie ihnen zu zeigen, man hat eine Verantwortung dafür, dass Gesellschaft und Wirtschaft funktioniert, auch im kleinen Haushalt einer, wenn man so will, Familie. Und das ist schon für mich ein ganz wichtiger Punkt. Dazu gehört aber auch, und das taucht ja jetzt gerade in meiner Generation und bei mir persönlich jetzt gerade sehr, sehr stark auf. Meine Mutter ist 86, ist an sich eine sehr agile Frau, hat vor Corona noch dreimal in der Woche getanzt. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Mutter sehr pflegebedürftig wäre. Aber Corona hat auch dazu geführt, weil sie sehr vorsichtig ist, dass ich jetzt auf einmal, aber übrigens nicht nur ich, auch ihre Enkelkinder, die sehr viel von ihrer Oma profitiert haben in ihr ganzen Leben bisher, dass wir jetzt sehr berufen sind, sie zu unterstützen. Mhm. Ich kaufe ein, sie kauft ein, wir besuchen sie jeden Tag, sie lebt ja noch alleine, aber ja, sie will nicht hinausgehen, weil sie will sich nicht infizieren, sie ist da sehr, sehr tough, das finde ich auch gut, aber das heißt was für uns. Das heißt, diese Betreuungsarbeit, die Generationen, meine Generation, die wir auch, die wir einfach machen wollen, weil unsere Mütter haben uns ja geholfen bei unseren Kindern und haben uns die Vereinbarkeit Familie und Beruf einfacher gemacht, also zumindest bei mir war es so, ohne meiner Mutter und ohne meinen Schwiegervater, muss ich fast sagen, wäre es nicht gegangen. Mein Mann ist auch Unternehmer, ich bin Unternehmerin, wir konnten uns das gut einteilen, aber trotzdem, ohne unseren Eltern wäre es nicht so gut gegangen, das zu machen. Und das heißt, die Pflegearbeit gehört dazu. Manchmal ist es noch dann würde ich es fast noch mehr aufmachen, weil wir diesen Definition des Begriffes Arbeit, der ist ja schon lang unter Feministinnen ein großes Thema, das ist ja nichts Neues. Und da möchte ich das jetzt auch aufmachen und sagen, es gibt noch zwei andere Formen von unbezahlter Arbeit. Das eine ist die Freiwilligenarbeit. Es hat immer schon gerade bei Frauen große Ambitionen auch gegeben, so Nachbarschaftshilfe zu machen und oder auch bei Männern. Das ist jetzt, aber die machen es halt eher bei Institutionen wie der Feuerwehr oder im Roten Kreuz. Und die vierte Kategorie ist für mich die Selbstversorgungsarbeit. Ja. Mein für mich alleine sein. Mein für mich schauen, wie komme ich nicht zu kurz in zwischen Erwerbsarbeit und unbezahlter Hausarbeit oder Pflegearbeit. Und diesen Begriff, diese vier Kategorien von Arbeit, Definition, die gibt's ja schon lange. Und jetzt, ja, also das gehört alles auch dazu, zur unbezahlten Arbeit, nicht Erwerbsarbeit.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich auch, dass wir Frauen uns tatsächlich bewusst werden, welches Package da inkludiert ist. Ja, und du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt für mich, nämlich wir sind beide Unternehmer, wir können uns einteilen. Ja, aber nur durchs Einteilen wird die Arbeit ja nicht weniger. Sondern ich glaube, das ist auch jetzt beim Thema Homeschooling so. Die Mütter, die können sich sehr einteilen. Ja, aber der Haushalt bleibt ja trotzdem so, wie er ist und die Wäsche bleibt trotzdem zu waschen. Es verlängert sich die Arbeitszeit sozusagen dadurch dann. Ne? Ja.
Und eines, glaube ich, hat jetzt, wenn man es ganz aktuell sieht, Corona oder diese Lockdowns schon auch gezeigt, dass das eben viel ist. Ja? Also diese Wahrnehmung, was das alles ist, wenn man es auch so präsent hat, bei vielen auch mit Homeoffice, aber nicht nur. Ne? Wir haben ja auch die Verkäuferinnen und die Krankenschwestern, die eben nicht Homeoffice machen konnten, eh klar. Aber dass dieses, weil du das anschneidest, ist wirklich wichtig, so wahrzunehmen, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, es gibt schon ein konkretes Zeichen dafür, ganz aktuell. Im ersten Lockdown habe ich gestern gehört von der Wiener Situation der Kindergärten. Im Lockdown haben in Wien an unterster Ebene, also die niedrigste Zahl in diesen 6 Wochen, war 0,9 der Kinder waren in Kindergärten. 0,9%. Und du wirst es nicht glauben, in der gestrig, wirklich eine aktuelle Zahl von gestern, 35% der Kinder waren in den Kindergärten und in den privaten, das waren die städtischen, und in den privaten, was ich sehr spannend finde, das anzuschauen, warum das so ist, Sidestep, 95%. Das heißt für mich, oder hat damals auch gestern in unserer Veranstaltung unter lauter tollen Frauen, Expertinnen, war das sofort klar, aha, also es gibt eine gewisse Verweigerung jetzt. Weil wir haben doch gesagt, im ersten Lockdown, die vielen Frauen, die im Teilzeit arbeiten oder gar nicht mehr, sind sie im Homeoffice, übernehmen ganz viel. Es haben übrigens, da können wir noch dazu kommen, auch mehr Väter was viel übernommen, muss man auch sagen. Viel mehr Väter, die jemals sich gedacht hätten, dass sie in Väterkarenz zum Beispiel gehen. Die haben im Lockdown, da gibt es Studien, um einiges mehr übernommen, auch selbstverantwortlich, ohne Mama sozusagen. Ja. Und jetzt zurück, diese Geschichte finde ich deswegen sehr spannend, weil das zeigt, wir Frauen haben wahrgenommen, na, so geht's aber jetzt echt nicht. Sondern nein, es reicht mir, ja. Ich bin nicht bereit, das jetzt wieder abzufangen. Ich will es nicht, es macht mich krank. Es tauchen ja jetzt viel mehr das Thema psychische Gesundheit, total wichtig, dass das jetzt mehr draufkommt, weil wir sind noch lang nicht durch diese Gesundheitskrise durch. Noch lange nicht. Ich bin da nicht so optimistisch, weil auch wenn eine Impfung da ist, das braucht ja auch eine Zeit. Ja. Das heißt, diesen gesamtgesundheitlichen Blick zu nehmen und dass die Frauen sagen, jetzt beweisen, nein, in diesem zweiten Lockdown nicht mit mir. Das finde ich ganz großartig. Das dauert mich auch sehr. Mich selber als Empowerment denke ich, wow, jetzt können wir dieses Fenster auch aufmachen. Und wie können wir das jetzt halten? Wie können wir dieses Bewusstsein, was Frauen eigentlich alles leisten, nämlich ihr eigenes Bewusstsein. Mhm. Das finde ich ja so super.
Ein spannender Punkt, der da auch noch gefallen ist, ist nämlich generell für mich das Thema Frauengesundheit. Das heißt, wann werden wir nämlich auch gesellschaftlich beginnen, dorthin zu schauen? Ja, dass wir sind in einer Gesundheitskrise. Die Burnout-Quote bei Frauen steigt aber auch massiv nach oben. Ja, das heißt, wenn jetzt alle die Mamas einspringen und all diese Versorgungsleistung überkompensieren, dann gibt es möglicherweise zwar weniger Fallzahlen, aber auf der anderen Seite der Rechnung gibt es einfach sehr viele erschöpfte, Burnout-gefährdete Mütter. Auch das Thema Frauengesundheit als eigener Schwerpunkt, glaube ich, verdient sich zunehmend einfach an Aufmerksamkeit und Beachtung auch in der Gesellschaft. Ja?
Absolut, absolut. So wie ich aber auch finde, dass es endlich, muss ich jetzt an der Stelle dazu sagen, mir ist in meinem gesamten Berufsleben auch immer wieder, oder auch vor allem jetzt auch Männer meiner Generation, die an besonders, wie soll ich das jetzt sagen, also an Führungspositionen waren, dass ich da merke, welchen Burnout die auch haben. Mhm. Dass sie das eigentlich nicht mehr schaffen. Das heißt, wir müssen grundsätzlich, weil ich möchte nicht, oder ich wollte nie, dass man das Burnout-Thema nur den Frauen zuschiebt. Mhm. Weil das, finde ich, ist auch eine diskriminierende Geschichte. Und es wird immer, oft wurde es in den letzten Jahren, aber ich bin ganz deiner Meinung, Ruth, dass wir das jetzt massiv auf der Agenda haben müssen. Da bin ich ganz bei dir. Aber trotzdem müssen wir aufpassen. Dieses Burnout-Geschichte ist eines auch von Männern, die einsam an der Führungsspitze sitzen und nicht wissen, wie sie das, und dann, wenn sie in der Pension sind, auf einmal drüber reden können, wenn sie nicht vorher, und das ist vielen schon passiert, im Burnout gelandet. Mhm.
Weil wir vorher schon begonnen haben, über die Frauenarmut zu sprechen. Die Sache ist ja auch die, dass Frauen einfach, solange sie eben so wenig verdienen in diesen Teilzeitstrukturen, also nicht ausreichend eigentlich, um vielleicht alleine auch leben zu können, denn gibt ja auch oft diese Abhängigkeit vom Partner, also diese ökonomische Abhängigkeit. Das heißt, Frauen haben auch oft nicht die Möglichkeit, aus Beziehungen auszusteigen, in denen sie eigentlich nicht mehr sein wollen. Ja? Eine Ehe zu beenden, die ihnen nicht mehr gut tut, weil sie in dieser ökonomischen Abhängigkeit gefangen sind. Und ich glaube, auch das ist ein Tabuthema, über das man beginnen muss, zu sprechen, dass die Frauen ja auch Freiheit sich schaffen, wenn sie wirklich ökonomisch unabhängig sind.
Da glaube ich, gibt es eben dieses Zusammenspiel, wirklich auch hinzuschauen, was können, also Zusammenspiel, dass man den Frauen, dass man ganz klar kommunizieren muss, was es bedeutet, wenn ich Erwerbsarbeit bin, sprich angestellt einmal bin, was es bedeutet, wenn ich so wenige Stunden arbeite, beziehungsweise konkreter, die wenigen Stunden wären es ja nicht, sagt die Forschung, sondern das wenige Gehalt dahinter ist. Ja. Das ist schon noch einmal, finde ich, auch sehr, muss man auch gut hinschauen, weil ich bin eine, die sagt, auch reduziert lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle zu haben, ist das Zentrale in einem Unternehmen, wenn ich die besten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kriegen will. Also lebensphasenorientiert heißt, wenn ich vom Studium komme, keine Kinder habe, vielleicht nicht einmal eine Beziehung und ich will jetzt so richtig einmal durchstarten, ja, Vollzeit, na klar, oder vielleicht auch Überstunden, why not, das ist es halt. Da ist man voll drinnen und dann will man es. Dann kommt vielleicht eine Lebensphase, wo ich sage, so, jetzt hätte ich doch gerne ein Kind und ich würde mal meinen, wir als Gesellschaft oder auch Wirtschaft, wir wollen doch noch Kinder oder auch nicht. Also das muss man sich ja manchmal fragen. Wir haben in Österreich sehr wenige Kinder im Vergleich zu anderen Ländern. Ist eine, muss man hinschauen, warum. Aber lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle, die dann zum Beispiel nach der Kinderphase, dass man wieder aufstockt, dass das eine normal werden soll. Das sollte eigentlich wirklich eine normale Geschichte, Normalität werden für Frauen und Männer. Mhm. Aber was da schon noch dazu kommt, ist, dass ja viele Frauen im Moment, wenn ich prekäre Arbeitsverhältnisse, auch als EPUs arbeiten, als Einzelunternehmerinnen. Das machen ja, wie wir wissen, viele Frauen auch deswegen, weil sie davon ausgehen, dass sie dann die Vereinbarkeit einfacher leben können als Angestellte in einem Unternehmen, weil die Unternehmen eben noch nicht so flexibel und so vereinbarkeitsfreundlich, jetzt nenne ich es mal so, aufgestellt sind oder ihre Strukturen, ihre Arbeitszeit, Arbeitsorganisationen haben. Und jetzt ist es schon so, dass ich mir denke, diese ökonomische Unabhängigkeit muss eben einerseits denn vom Staat oder von unseren Systemen den Frauen kommuniziert werden. Es muss hier wirkliche Informationskampagnen auch geben. Man muss in Beratungsorganisationen den Schwerpunkt draufsetzen. Was heißt das, wenn du als Einzelunternehmerin nur so und so viel Geld verdienst? Willst du nicht aufstocken? Wie können wir dich unterstützen, dass du vielleicht ein größeres Unternehmen machst, ja, dass du vielleicht eh schon damit geliebäugelt hast, die Angestellte zu nehmen, damit sich das ein bisschen, also weil ich weiß, dass viele Frauen als EPUs sich wohlfühlen, was ich verstehe. Aber die Frage ist, können sie von dem Einnahmen, wo sie alleine, also könnten sie alleine aber erleben, wenn sie nicht auch einen Mann hätten, der mitfinanziert. Und so ist es halt auch bei Teilzeitangestellten Frauen. Und ich finde, wir Frauen haben da schon, das ist die andere Seite der Medaille, wir müssen diese Informationen einfordern, diese Unterstützungsprogramme einfordern, Konjunkturprogramme dazu einfordern. Wenn ich jetzt als Arbeitsmarktexpertin da reden darf, wir brauchen jetzt Konjunkturpakete, koste es, was es wolle, haben wir gelernt. Naja, dann koste es auch, was es wolle, um Gleichstellung wiederherzustellen oder endlich mal wirklich herzustellen. Aber gleichzeitig müssen auch die Frauen wirklich auch, also da würde ich meinen, da könnten wir die Chance gekriegt haben, als Pionierinnen oder als Vorreiterinnen auch zeigen, dass uns, oder aussprechen, ich tue das immer, ja. Wenn ich eine Laudatio halte auf der FH, wurde ich schon ein, zweimal eingeladen für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die ihren Abschluss gerade machen. Und dann bin ich dort ganz stark an dem Thema und schauen Sie mal hin, was verdienen Sie. Und wollen Sie nicht Chefin werden? Ich sage Ihnen, Chefin sein ist total cool. In Chefin kann man gestalten, Macht, ja, man hat Macht, aber ich habe meine Macht nicht, um irgendwen runterzumachen. Ich habe meine Macht, um dieses Unternehmen und meine Kolleginnen so gut wie möglich darin unterstützen, dass wir einfach wieder was für Frauen machen können, in unserem Fall als ABZ Austria. Aber da rede ich wirklich sehr viel über dieses Thema. Das ist wirklich super und überhaupt, wir brauchen viel mehr Frauen eben in Führungspositionen. Und also dieses Zusammenschau, dass Frauen selber bei sich anfangen, dass Frauen Vorbild sind für die jungen Frauen, was das Thema angeht, dass ich ökonomisch unabhängig sein muss. Mhm. Weil, letzter Punkt, wir in der Beratungsstelle, wir haben ja einige Beratungsstellen im ABZ Austria, wir sehen schon noch immer, dass Frauen kommen und der Ehemann sich eine junge Freundin genommen hat und sie auf einmal dasteht und kein wirkliches Einkommen hat, wovon sie leben kann, und zwar alleine.
Das ist tatsächlich dann der Schritt, der in die Armut ganz oft führt, ohne dass man da jetzt Angst machen muss, aber einfach dieses Bewusstsein zu schaffen. Und genau. Ich erlebe in meiner Arbeit mit den Frauen ganz oft, die Einzelunternehmerinnen sind, mhm, die super Produkte haben, die super Ideen haben, aber die selbst sich so hinstellen, als wäre das ja nur ihr Hobby, weil so viel wie der Mann, genau, können sie damit ja nie verdienen. Ja? Genau. Deswegen kommen sie ja nicht auf die Idee, den Mann quasi auch in die Hausarbeit zu integrieren und das aufzuteilen, genau, weil sie das Gefühl haben, solange der
mehr verdient,
solange uns der ernährt, habe ich ja keinen Anspruch, dass er mitarbeitet. Genau. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein ganz, ganz explosives Feld, wo jede Frau für sich beginnen kann, auch mit ihrem Selbstwert zu arbeiten und zu sagen, okay, wie viel bin ich denn wert? Wie viel ist das, was ich zu geben habe, wert? Ja. Ja. Und genau, dann, glaube ich, verändert sich auch im Größeren einfach sehr viel. Ja.
Genau. Wir haben übrigens dieses Thema, dass Frauen eben so gute Ideen haben und oft, es bezeichnend bin ich ganz bei dir, das erzählen auch meine Kolleginnen, dann meiner, naja, ich habe jetzt halt mein Hobby zu meinem Unternehmen gemacht, haben wir ja im Südburgenland, das ist vielleicht eher ein gutes Beispiel auch für was anderes, im Südburgenland gibt es wenig gut qualifizierte Jobs für Frauen. Ja? Das ist halt als Beispiel, in den Regionen draußen ist es nun einmal so, wenn Menschen da, also da wird es immer mehr ausgedünnt, es gibt eher sogenannte Männerjobs, die für gut qualifizierte Männer sind. Können natürlich Frauen machen, aber hauptsächlich für Männer. Und da haben wir ein paar Gründerinnenprojekte jetzt schon umgesetzt. Und das meine ich auch. Ja, das hat der Europäische Sozialfonds finanziert und das Land Burgenland. Und da haben wir in Gruppen von 12 bis 14 Frauen, die es entweder schon gegründet hatten oder die gründen wollen, konnten wir sie da begleiten, meine zwei Kolleginnen, die das umgesetzt haben. Die haben auch viele Role Models immer reingeholt. Wir haben Veranstaltungen gemacht. Das heißt, die ganze Gemeinde hat mitbekommen, dass die Frauen gründen wollen. Wir haben mit ihnen Marketing und die üblichen Geschichten mit ihnen auch gemacht. Aber das ist wahnsinnig wichtig, solche Programme und Projekte auch aufzustellen, im Sinne von, wir müssen da als Staat oder als Wirtschaft auch investieren. Also immer dieses Zusammenspiel, Selbstwert von mir selbst, dessen bewusst werden, aber dieses Empowerment, wenn ich es nicht in der Schule mitbekommen habe, wenn ich es nicht im Elternhaus mitbekommen habe, dann finde ich, haben gerade Frauen ein Recht, solche arbeitsmarktpolitischen Programme so lange für sich Anspruch nehmen zu können, bis das halt ganz normal ist und, wenn man so will, 50-50 Männer, Frauen die Gleichstellung erreicht haben. Mhm.
Das ist ein guter Hinweis. Ich finde eben auch in puncto Wirtschaftskompetenz, viele Frauen trauen sich diese Kompetenz überhaupt nicht zu wirtschaften, mit Geld umzugehen, ein Unternehmen zu führen, ja, wirtschaftlich zu arbeiten, weil es tatsächlich, zumindest in meiner Schulzeit, nicht vorkam. Und wenn, dann eher tatsächlich ein sogenanntes, also wenn man es ungegendert anschaut, ein Bubenfach oder eine Bubenkompetenz ist, ja, eine männliche. Genau. Und da wirklich auch die Frauen zu bestärken, natürlich könnt ihr das genauso.
Ja. Ja. Vor allem, da kommt ja oft ins Spiel, das habe ich auch schon öfters, also wenn man mit Banken spricht, dann kommt ja manchmal so, also mit jetzt Banker, jetzt nicht die großen Banker, aber ich komme ja auch aus dem Burgenland, und wenn die sagen dann, manchmal sehr süffisant, naja gut, da geht eh nichts, weil wenn, dann muss das eh die Frau entscheiden. Das finde ich dann immer sehr spannend, das kommt so ein bisschen komisch abwerten, ist der Mann jetzt noch das wert? Also wenn sozusagen der Berater, die Beraterin sitzt am Schalter, das sitzt Frau und Mann, also ein Ehepaar, dann höre ich immer, ich kenne nämlich relativ viel solche Angestellten von Banken, auch Männer, die dann sagen, na gut, da muss ich immer warten, bis die Frau dann noch was sagt, weil letztendlich passiert eh das, was sie sagt. Also in diesem kleinen Wirtschafts-, System Familie, meint er. Kredit, wie wird da aufgenommen und so. Das finde ich total spannend. Das kommt ja manchmal, wenn die Männer mir das so erzählen, habe ich so das Gefühl, das ist ein bisschen sexistisch, wie sie mir das erzählen. Da bin ich sehr empfindlich dagegen, gegen so Geschichteln sozusagen. Und dann sage ich ja drauf, was soll das jetzt heißen? Findest du das schlecht oder gut? Was ist jetzt dein Thema damit? Ja? Aber grundsätzlich habe ich das schon oft gehört, ja? Dass letztendlich in dem kleinen Ökosystem, ökonomischen System Familie häufig und die Frauen sind diejenigen, die Entscheidungen treffen, die wissen, was mit dem Geld passiert, wie sie es einsetzen und warum sollten sie das nicht auch in einem Unternehmen können, jetzt im weitesten Sinne.
Ja, da gibt es wirklich noch, da gibt es echt noch Förderbedarf. Jetzt hören beim Podcast ja auch viele Mütter zu, Mütter, die vielleicht gerade auch noch in Karenz sind oder vielleicht gerade am Beginn ihrer Karenz in die Karenz gehen. Was kannst du diesen Mamas empfehlen? Was ist einfach wichtig aus deiner Sicht? Worauf sollte man achten?
Also das Erste ist, wenn ich angestellt bin und einen Job hatte und ich werde schwanger, dann muss ich mich ganz bewusst, also das ist mein Tipp, ist, weil ich habe ja selber zwei Kinder und ich weiß, wie schön diese Nachricht ist, ein Kind zu kriegen und was dann alles aufpoppt sozusagen an Neuem im Kopf, im Leben einer Frau, ganz klar. Aber ganz, ganz klar ist, mit meinem Arbeitgeber, kleines, mittleres, großes Unternehmen, Wurst, Chef, Chefin, mal zu reden. Also, wie machen wir das? Wie könnte das gehen? Immer schon mit dem Background auch zu zeigen, ich interessiere mich für meinen Wiedereinstieg. Ich bin wohl jetzt noch schwanger, aber die Zeit wird kommen, wo ich wieder zurückkommen will. Wie schaut das aus in Unternehmen? Man könnte im Prinzip, das raten wir auch in unseren Karenzmanagement-Beratungen, auch schon Vereinbarungen treffen. Ist immer nicht so einfach, aber ja, Entschuldigung, die Karenzmodelle, die Kinderbetreuungsmodelle gibt's. Das ist übrigens dann gleich mein zweiter Tipp. Wenn es einen aktiven Vater gibt oder wenn ich nicht alleinerziehend bin oder auch eine zweite Mutter, klare Vereinbarungen schon einmal zu besprechen. Während der Schwangerschaft, wohin werden wir denn gehen? Mit welchem Karenzmodell wollen wir uns denn dann weiter bewegen? Ja, und es gibt übrigens auch das Elternteilzeitmodell nach dem Karenz, nach der Auszeit Kinderbetreuung und Karenzgeld. Ja. Das sind ganz wichtig. Wir haben in Österreich eigentlich ein sehr, sehr gutes System für diese Vereinbarkeit am Beginn von Kindern mit den Vätern auch. Also auch was in Unternehmen angenommen werden muss indirekt. Weil Elternteilzeit zum Beispiel ist ein Recht. Ja, natürlich, es muss der Betrieb zustimmen, aber ich kenne fast keine Betriebe, die dann nicht wirklich zustimmen. Wenn man das gut bespricht, es geht um wirklich rechtzeitig signalisieren, ich bin jetzt schwanger, ich steige jetzt mal aus, es gibt den Mutterschutz, ich will auch vielleicht ein Jahr oder wie auch immer ein paar Jahre, aber dann wird mein Mann und lieber Unternehmer, höre das, du kannst mich wieder zurückhaben, wie vereinbaren wir? Wann hören wir uns wieder? Das ist dann die nächste Phase, Kontakt halten. Unbedingt Kontakt halten zum Unternehmen. Vor allem, wenn ich interessiert bin, diesen Job oder einen ähnlichen zurückzubekommen. Weil manche Frauen, was ich auch verstehe, nutzen ja oft diese Karenzzeit oder diese Auszeit auch, um den Job zu wechseln. Mhm. Auch gut, habe ich jetzt kein großes Problem damit. Aber dann muss ich es mit meinem Partner gut überlegen. Weil die dritte Phase ist der Wiedereinstieg. Und je schneller der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt oder in den Job davor, umso besser funktioniert es. Einerseits ist das gut fürs Unternehmen, aber auch für die Frauen. Weil es ist schon ein großes Problem, je länger, und das wissen wir ja in Österreich grundsätzlich oder überall, je länger ich nicht im Arbeitsmarkt war, ob jetzt aufgrund von Kindererziehungszeiten oder Pflegekarenz oder Bildungskarenz oder Arbeitslosigkeit, umso schlimmer ist der Wiedereinstieg. Und da bin ich dann wieder beim Thema Armut. Wir haben gerade ein Projekt gemacht mit BVIHS, SORE, im Auftrag des Sozialministeriums und des Frauenministeriums. Das nennt sich TRABIT, steht für transparente Pensionszukunft. Und unser Teil war, mit Unternehmen zu entwickeln, was können sie dazu beitragen, dass Frauen, während sie erwerbstätig sind, in der Pension nicht zu wenig Pension bekommen. Sehr spannend habe ich das gefunden, hat mich auch sehr gefreut, dass wir da mit Unternehmen arbeiten können, weil das ist ja auch ein Strukturthema. Und da ist der Wiedereinstieg, das haben wir mit Ihnen auch erarbeitet und wir wissen das ja als ABZ schon lange, ist dieses auch seitens der Unternehmen, holt eure Frauen so schnell wie möglich zurück. Ihr werdet sie erstens mal brauchen, weil wir haben ja, vielleicht muss man das dazu sagen, der demografische Wandel wird bleiben, ob Corona und hohe Arbeitslosigkeit oder nicht. Meine Generation ist auf dem Weg in die Pension. Mhm. Ja, es wird die Arbeitskräfte nicht geben, die gut qualifizierten schon gar nicht. Und wenn ich als Unternehmen mir nicht überlege, wie ich attraktiv bin, auch für die hochqualifizierten Mütter, dann werde ich ein großes Problem haben, mhm. nämlich wirklich wirtschaftlich mithalten zu können. Und deswegen sagen wir den Frauen, bitte so schnell wie möglich zurück in den Job oder in den Arbeitsmarkt, und den Unternehmern sagen wir das Gleiche. Holen Sie Ihre Frauen so schnell wie möglich zurück. Weil das ist ein ganz ein wichtiger Punkt für Sie, und für die Frauen ist es eben auch verhindernd, dass sie dann in der Pension viel zu wenig Pension haben und wirklich die Armut dort noch viel schlimmer ist. Wir haben derzeit, glaube ich, einen Unterschied, der Gap der Pensionen zwischen Männern und Frauen ist ja noch schrecklicher, also noch unfassbarer als der Gap in den Einkommen. Mhm. Wir haben circa über 40% eine Lücke von Männerpensionen und Frauenpensionen. Mhm. Also da kommt eine gesellschaftliche Krise auch auf Österreich zu. Da muss man sich ja auch was einfallen lassen. Wovon sollen diese Frauen leben?
Wie schaffen die Frauen das dann in der Realität? Was kannst du da noch mitgeben, zurück in die Arbeit zu kommen? Und wo werden ihre Kinder betreut oder wie?
Ja, und darum glaube ich, setze ich jetzt auf dieses Window of Opportunity durch Corona. Wenn es jetzt wirklich der Lockdown geschaffen hat, der erste Lockdown, dieser wahnsinnige Homeschooling, Hausarbeit, dann ist noch vielleicht der Vater zu Hause, den Arbeitsplatz suchen, den Laptop teilen und ich weiß nicht was. Wenn uns dieser Lockdown, der uns wirklich massiv getroffen hat, in allen Phasen unseres Lebens, nicht nur die Frauen, auch die Wirtschaft, alle anderen Systeme, dann, wenn das dazu geführt hat, dass wir uns gewahr werden, was es bedeutet, diese viele Arbeit zu machen, dann glaube ich auch, dass dieses Window jetzt genützt werden können, dass wir ganz klar machen, wir brauchen eine systematische Aufwertung der Kinderbetreuung für die Kinder auch unter einem Jahr. Wir müssen fantasievoller, innovativer, qualitätsvoller werden in der Begleitung von Kleinkindern, aber auch von Schulkindern bis 14, 15 Jahren. Und das kann nicht nur in den Familien verankert sein. Und das hat uns das Lockdown-Ding gezeigt. Da haben wir das Homeschooling auch noch gemacht. Wobei, bitte Sidestep, welche Mutter ist in ihrem Leben noch nie Hilfslehrerin gewesen? Also Entschuldigung, dieses Schulsystem hat sich in den letzten Jahren, ich habe jetzt eine 32-jährige Tochter und eine 16-jährige, und ich kann das, glaube ich, beurteilen über diese vielen Jahre, ja, wie immer davon ausgegangen, dass das Familiensystem Schule macht, nämlich Hausübungen, Vorbereitung für Schularbeiten. Das ist ja nicht ganz neu im Homeschooling gewesen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Ja. Das ist ganz neu, war es nicht. Und das haben in Großteil Mütter übernommen. Und das muss sich aufhören. Wir brauchen Schule und Kindergarten, die ihren Namen wert sind. Die machen Wissensvermittlung, sind Bildungseinrichtungen, aber sie sind schon auch gesellschaftlich insofern notwendig oder haben ihre Aufgabe, auch Lehrerinnen. Ich will sie nicht da rauslassen. Sie sind erstens Vermittlerinnen, aber in Zeiten im 21. Jahrhundert, in einer globalisierten Welt, wie wir sie haben, müssen sie auch die Familiensysteme darin unterstützen und sie müssen dementsprechend gut bezahlt sein und dementsprechend gut bewertet, ihre Arbeit, dass Kinder so aufwachsen können, dass sie in dieser Welt bestehen können. Wir haben eine Globalisierung, die einfach unsere Kinder zum Teil wirklich wahnsinnig überfordert, uns auch, aber die Kinder noch mehr. Die können nicht selbstständig alles lösen. Die brauchen uns Eltern, aber die brauchen Schule und Kindergarten. Das heißt, Investition, koste es, was es wolle, in Kindergärten keine Gruppen von 25 Kindern mit einer Betreuerin, also das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Wir brauchen kleine Gruppen. Nur ein Beispiel, die gibt es schon in Wien. Meine Kinder waren alle in Kindergruppen. Eine Kindergruppe, maximal 14 Kinder, und wir hatten 3 bis 4 Betreuerinnen. Da haben wir viel mitbezahlt, ursprünglich beim zweiten Mal nicht mehr. Es wurde auch gekocht in der Kindergruppe. Also, Wir können Vorarlberg, gibt es Betriebe, die haben sich zusammengeschlossen, weil sie ja mit ihren Kindern aus ihrem Unternehmen sozusagen nicht eine Kindergruppe machen können. Aber sie haben gemeinsam einen Verein gegründet. Solche Beispiele gibt es x, die braucht man nur duplizieren. Einen Verein gegründet, da können Kinder aus unterschiedlichen Betrieben, die sind sogar in einer Räumlichkeit von der Gemeinde drinnen. Das heißt, die Gemeinde hat auch was dazu beigetragen. Solche Modelle brauchen wir für die Kleinkinder, für die Kindergartenpädagogik, mit viel Bildung, mit Qualität. Und in der Schule brauchen wir Ganztagsschulen, ob man will oder nicht. Wir werden die brauchen. Und nicht nur, und zwar verschränkte Ganztagsschulen. Nicht nur am Nachmittag Betreuung, am Vormittag Unterricht. Das ist ein System nicht aus dem letzten Jahrhundert, sondern aus dem vorletzten Jahrhundert. In Gesamteuropa gibt es Ganztagsschulen, nur in Österreich nicht.
Ein Aufbrechen dieser alten Strukturen, auch dieser Gedanken.
Haltungen meint, ja.
Und wirklich Innovation von der Basis auf durchgedacht. Also nicht mit Einzelmaßnahmen, sondern wirklich ein System. Und es gibt ja, vor allem Skandinavien ist da immer auch ein großer Vorreiter, einfach wirklich auch zu schauen, was gibt es denn schon, was funktioniert gut und was kann man einfach hier auch umsetzen, um nicht nur die Frauen zu entlasten, sondern wirklich auch für die Zukunft vorzusorgen und unsere Kinder mitzudenken, weil eben, wir beginnen ja nicht bei uns Frauen, sondern es gibt ja eben da auch schon eine Generation, die jünger ist als wir und die noch mit ganz, ganz anderen Herausforderungen konfrontiert werden wird. Ja. Wird unser beider Auftrag bleiben, Manuela, dass wir den Samen des Selbstwertes und der Resilienz weiter sehen?
Genau, richtig.
Ich glaube, das ist tatsächlich etwas ganz, ganz Wichtiges, die Frauen weiterhin zu bestärken und vor allem ganz offen auch über diese Themen zu sprechen und sie sichtbar zu machen, damit die Frauen aus dem Schuldgefühl rauskommen, aus dem Gefühl, versagt zu haben, nicht gut genug zu sein und sich wirklich auch zuzutrauen, in dieser Gesellschaft was zu bewegen.
Wir sollen auch Vorbild dafür sein, weil Frauen sind schon welche, die in dieser Gesellschaft in den vielen Jahrhunderten vor uns auch Wahnsinniges geleistet haben und das mit einem Resilienzgehabe, das muss man mal aufbringen. Ja? Und das, finde ich, dürfen wir nicht übersehen. Frauen sind total stark, haben viel geleistet und leisten nach wie vor viel. Und es geht viel um diesen Selbstwert und es selbst erkennen zu können, wie stark ich eigentlich bin. Mhm. Und das auch unseren Kindern noch mitzugeben. Es ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema.
Vielen Dank, Manuela, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich danke dir, Ruth, für die Einladung und es war sehr, sehr schön, dich wieder mal zu sehen. Super.
Alles Gute auch dir für die nächsten Wochen und für die Herausforderungen, vor denen du als Mutter, als Unternehmerin und in verschiedenen Rollen stehst.
Ja. Danke dir auch.